Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Der Fußball steht still. Die EM ist abgesagt. Auch die Bundesliga wird bis mindestens Ende April nicht mehr zurückkehren. Und wenn man diese Saison, was die Profiklubs in Deutschland in jedem Fall noch wollen, wenn man diese Saison zu Ende spielen kann, irgendwann, dann auf jeden Fall ohne Zuschauer im Stadion. Und das gilt vielleicht sogar noch viele Monate weiter, bis in die nächste Saison hinein. Was heißt das alles für den Fußball? Welche wirtschaftlichen Folgen hat es? Wie kann man sich auch besser in der Zukunft schützen vor solchen Krisen? Viele spannende Fragen, und die wollen wir heute im Sportgespräch diskutieren mit Professor Sascha Schmidt. Er ist Direktor am Center for Sports and Management an der WHU Otto Beisheim School of Management. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Friebe.
Wir erleben eine Erschütterung der Welt, kann man sagen. Wir erleben das runtergebrochen auf den Fußball, auch für das ganze System des Fußballs. Würden Sie das so direkt und umfassend sagen, eine Erschütterung des Systems Fußball?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also auch der Fußball ist von einer fundamentalen Umstrukturierung betroffen. Und dasselbe, was wir auch bei unserer wirtschaftlichen und sozialen Ordnung derzeit sehen.
Können wir überhaupt schon abschätzen, wie groß die Dimension am Ende sein wird?
Ja, im Moment wäre es nicht seriös, Prognosen zu wagen, weil wir befinden uns im absoluten Ausnahmezustand und man spricht da auch von der höchsten Stufe der Unsicherheit, die keine verlässlichen Prognosen zulässt. Allerdings, was wir auch wissen, dies ist ein vorübergehender Zustand und wir werden auch wieder in Phasen kommen, wo wir Unsicherheit haben, in der man zumindest Szenarien planen kann. Von daher, ja, kann man sich zumindest auf diesen Zustand schon mal vorbereiten.
Auch wenn Sie sagen, seriöse Prognosen lassen sich noch nicht machen. Wir haben von den Wirtschaftsweisen zum Beispiel in den letzten Tagen gehört, die einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland vorzurechnen versuchen oder zumindest schon mal Schätzungen und Prognosen abgeben. Das ist für den Fußball aber überhaupt nicht drin?
Ja, also Sie können das nicht genau beziffern, Sie können das nicht quantifizieren, weil es hängt von so vielen Variablen ab, die im Moment noch gar nicht abzusehen sind. Beispielsweise, ob Geisterspiele stattfinden können in dieser Saison oder nicht. Ich meine, davon hängen ja etwa 750 Millionen an potenziellem Umsatz für die Clubs ab. Ja, und solange ich da keine Verlässlichkeit habe, ob diese Geisterspiele möglich sind oder nicht, ist es auch sehr schwer, wirklich eine Prognose zu machen, wie die Saison finanziell aussehen wird für die Clubs.
Jetzt haben aber manche Clubs schon gesagt, dass es in Richtung Existenzbedrohung für sie gehen könnte. Die Deutsche Fußballliga hat auch angekündigt, dass man die sonst übliche und obligatorische Liquiditätsprüfung beim Lizenzierungsverfahren im Sommer lassen wird, um auch den Clubs etwas mehr Handlungsspielraum, zumindest kurzfristig, zu geben. Bringt es das wirklich, auf diese Liquiditätsprüfung zu verzichten?
Ja, die Frage ist, was soll man anders machen? Es werden ja auch keine Sanktionen bei Insolvenzanträgen gewährt in diesem Jahr.
Also keine Punktabzüge.
Das ist natürlich es wird anstelle von 9 Punktabzügen wird es nur 3 geben. Also es zeigt ganz klar, dass man auch reagiert auf diesen Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden. Und wenn es diese Lockerungen nicht gäbe, dann ja, ist die Frage, mit wie vielen Clubs man überhaupt in die neue Saison gehen könnte.
Das heißt, man verschafft sich jetzt ein bisschen Handlungsspielraum und lässt den Clubs auch gewisse Möglichkeiten, da selbst finanziell nachzujustieren, damit es eben tatsächlich dazu kommt, dass am Ende nicht reihenweise die Clubs Konkurs anmelden müssen.
Richtig, weil es geht ja darum, bei der Lizenzierung, dass man nicht Clubs bestrafen will, die unverschuldet in Insolvenz geraten. Und diese Situation haben wir ja im Moment, dass es gar nicht das Verschulden des einzelnen Clubs ist, dass er schlecht gewirtschaftet hat, sondern dass es Systemrisiken sind, die hier zuschlagen und so auch Clubs unverschuldet in die Bredouille geraten.
Jetzt ist der Verzicht auf die Liquiditätsprüfung sozusagen ein erster Schritt. Glauben Sie, da wird man in den nächsten Monaten eventuell nochmal nachjustieren müssen und noch weitergehende Maßnahmen ergreifen müssen seitens der DFL?
Ja, auf jeden Fall. Also im Moment tasten sich ja alle noch im Nebel vor und das sind dann Maßnahmen, die man jetzt mal kurzfristig anberaumt. Aber sobald wir ein bisschen mehr Planungssicherheit haben und der Nebel sich etwas auflöst, dann werden wir vielleicht auch gewisse Maßnahmen, die wir getroffen haben, wieder revidieren müssen. Aber ich denke, in der jetzigen Situation ist da einfach auch Flexibilität gefragt.
In diesem Maßnahmenpaket, was die DFL gerade vorbereitet, geht es auch um Geisterspiele, dass man versuchen will, die Vereine derart auf den Weg zu bringen, dass man mit möglichst wenig Personalaufwand Spiele ohne Zuschauer im Stadion realisieren kann. Sie haben schon gesagt, das ist ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor auch für die Clubs. Wie lange, glauben Sie, wird man das auch durchhalten können, gerade wenn man sogar an 2021 vielleicht sogar denken muss, dass man keine Zuschauer in der Bundesliga hat?
Also hierbei geht es speziell um die Gelder aus den Medienrechten, ja, und zwar von den Sendern und Medienrechtehaltern, die dafür bezahlt haben. Und für den Ablauf der Saison sichert das einfach die Einnahmen, mit denen die Clubs diese Saison geplant haben. Wenn man jetzt davon ausgeht oder ein Szenario durchdenkt, dass es Geisterspiele im nächsten Jahr geben wird, dann stellt das die Frage nach den Spieltagseinnahmen, die ja auch nicht unbedeutend sind im Umsatzmix von Bundesligisten, die ja im Falle von Geisterspielen wegfallen.
Herr Schmidt, Sie sind ja auch Experte für Management. Ich frage Sie jetzt mal aus so einer Kommunikationsebene. Wie sehen Sie gerade die Rolle der Deutschen Fußballliga? Gelingt da eine gute Krisenkommunikation?
Ja, ich finde, der DFL gelingt in der Tat eine sehr gute Krisenkommunikation. Herr Seifert hat es ja hingestellt und von vornherein transparent gemacht, dass es hier ums Überleben der Fußball-Bundesligisten geht. Das war also keine Salamitaktik, wo dann das nach und nach erst rauskam, sondern er hat das von vornherein den Tatsachen so ins Auge gesehen, wie sie sind und auch kommuniziert. Und ja, ich finde, die DFL macht da einen wirklich guten Job, zumal es ja eine vergleichbare Situation in der Geschichte der Bundesliga auch noch nicht gegeben hat.
Kommen wir nochmal zurück vielleicht auf den Punkt der Existenzängste. Sie haben es gerade auch gesagt, das hat Christian Seifert, der Chef der Bundesliga, sehr schnell ins Spiel gebracht. Auch man fragt sich ja, wenn man von außen auf die Bundesliga guckt, schon relativ schnell, wie das passieren kann und ob das wirklich ein realistisches Szenario ist. Immerhin erwirtschaftet die DFL ja Jahr für Jahr einen Umsatzrekord nach dem nächsten. Und trotzdem kann so eine Situation Existenzängste auslösen?
Ja, weil niemand war natürlich auf sowas wie diese Pandemie vorbereitet. Ja, also wir sprechen ja hier von einer historischen Krisensituation. Und weder die DFL noch die Clubs haben in der Vergangenheit entsprechende Reserven aufgebaut, um so einer historischen Krisensituation gewachsen zu sein. Und das ist noch nicht mal ein Versäumnis von DFL und Clubs. Weil die DFL hat die Aufgabe, möglichst viele Mittel, die sie einnimmt, aus der Zentralvermarktung an die Clubs wieder auszuschütten. Also ist gar nicht in ihrem Geschäftszweck vorgesehen, diese entsprechenden Puffer zu schaffen. Und auch bei den Clubs, die Clubs waren gewohnt, in der Vergangenheit pünktlich ihre Medienrechteerlöse zu bekommen. Und ja, es hat vielleicht auch niemand so wirklich auf dem Schirm gehabt, sich gegen solche Systemrisiken entsprechend abzusichern.
Das heißt, Sie würden sagen, man hat da nicht schlecht gewirtschaftet, sondern die Etats, die Budgets sind einfach ein bisschen, sagen wir mal, so auf Kante genäht, dass man für solche Risiken einfach nicht gefeit ist.
Ja, richtig. Zumal es ja so ist, dass also der Großteil der Kosten durch Spielergehälter und Transfers, einfach, dass die den größten Kostenblock darstellen. Und um vor allem auch international wettbewerbsfähig zu bleiben, war es das Gebot der Clubs, dass ja den maximal möglichen Betrag dann entsprechend in Spielerkader und Transfers zu investieren.
Was heißt das für das Fußballsystem insgesamt? Muss man sich da Gedanken machen, wie man das in Zukunft anders aufstellt, dass man tatsächlich für solche Risiken besser gewappnet ist?
Ja, es gab vor Corona natürlich auch schon eine Diskussion unter Experten, die von einer möglichen Blasenbildung im Fußball gesprochen haben. Also eine Entwicklung ähnlich, wie man die auf Finanz- und Immobilienmärkten zuvor auch gesehen hat. Und die Frage war auch, ja, wo befinden wir uns da? Ja, ist es kurz davor, dass die Blase platzt und der Markt die Gehälter und Transfersummen nicht mehr refinanzieren kann, die da fließen? Oder sind wir noch lange nicht an der Decke angelangt? Ja,
diese Was ist Ihre Einschätzung?
Ja, ich denke schon, dass wir uns in kritischen Bereich des Wachstums bewegt haben, zumal ja auch die Materie Spieler nicht beliebig spaltbar ist. Und man sah ja die Überbelastung der Spieler durch mehr Spiele, mehr Turniere, aber auch Verpflichtungen außerhalb des Platzes, dass man dort einem natürlichen Ende eigentlich auch entgegensteuerte. Wann dieses jetzt allerdings war oder hätte sein sollen, ist jetzt auch müßig. Ich meine, Corona hat uns gelehrt, dass diese Frage jetzt egal ist, weil wir sowieso vor einer Neuordnung des Systems stehen. Und ja, vielleicht hat das auch zur Folge, dass gewisse Dinge neu gedacht werden, die ohne so eine große Krise einfach weitergelaufen wären.
Also das würden Sie schon so explizit sagen, wir stehen auch im Fußball vor einer Neuordnung des Systems.
Ja, absolut. Weil durch die Pandemie eben nicht nur ein Club, eine Liga, ein Land oder eine Region betroffen ist, sondern wirklich das globale Fußballsystem erschüttert wurde.
Wie kann denn so eine Neuordnung aussehen? Wir hatten ja in den letzten Jahren immer das Prinzip höher, schneller, weiter. Die Rekordablösesumme für Neymar liegt ungefähr bei 250 Millionen Euro. Ist auch in diesem Zusammenhang eine Neuordnung denkbar?
Ja, durchaus. Eine Begrenzung von Gehältern, von Transfersummen, von Beraterhonoraren ist ja etwas, was durchaus im Regulativ einzurichten ist. Ja, es ist ja nicht sozusagen Gott gegeben, sondern eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Und von daher ist es jetzt ja auch an der Zeit, darüber nachzudenken, ob es für sowas Obergrenzen gibt, ob es strengere Eigenkapitalvorschriften gibt für die Clubs, ob man die Lizenzierungsbedingungen dahingehend anpasst. Das sind sicher alles Überlegungen, die jetzt stattfinden. Das Problem nur hierbei ist auch, dass wir das immer im internationalen Kontext sehen müssen und das keine rein deutsche Geschichte ist.
Und da sind Absprachen vermutlich noch ein bisschen komplizierter, als sie in der deutschen Fußballliga eh schon sind. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf die Einnahmen und Ausgaben. Herr Schmidt, Gehaltsverzicht war ja eins der ersten Themen, das es gab, als die Pandemie so ein bisschen ihren Lauf nahm, auch in Deutschland. Ist ja einer der größten Ausgabenposten der Vereine. Ist das signifikant zu merken, wenn da ein Verein seine Spieler zu 20, 30, 40% Gehaltsverzicht bringt oder bittet?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen ein freiwilliger Gehaltsverzicht der Spieler hat einen viel größeren Hebel als jetzt Kurzarbeit für die Belegschaft oder Stundung von Stadionmieten und Steuerzahlungen, weil hier gehen wir eben auch an den größten Kostenblock ran. Aktuell zahlen die Bundesliga-Clubs zusammen so etwa 125 Millionen Euro pro Monat an Spielergehältern. Und wenn sie davon ja nur 10-20% von wegnehmen, dann bei 20% wären sie schon bei 25 Millionen Ersparnis. Und das sind natürlich signifikante Beträge, die die Clubs dann auch sofort spüren werden.
Jetzt haben die größten Clubs in der Bundesliga, allen voran Dortmund, Bayern, Leipzig und Leverkusen, Geld gespendet, auch für andere Vereine, also einen Topf gegründet mit 20 Millionen Euro. Ist das mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, zumindest mal finde ich es ein klares Bekenntnis der solventen Clubs, dass sie die Dramatik der Situation verstehen und auch bereit sind, an Clubs, die eben unverschuldet in Schieflage geraten können, denen auch unter die Arme zu greifen und entsprechend zu helfen. Also von daher finde ich das schon mal ein echtes Zeichen. Und mit 20 Millionen werden sie nicht die Bundesliga retten. Aber ich finde schon mal ein ganz wichtiges Signal in die richtige Richtung.
Aber kommen diese großen Vereine Ihrer Meinung nach leichter und besser durch diese Krise? Klaus-Rüdiger Fritsch, der Präsident von Darmstadt 98, er sitzt auch im DFL-Präsidium. Er hat hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt, eigentlich betrifft es seiner Einschätzung nach alle gleich. Er hat gesagt, kleine Clubs wenig Einnahmen und Ausgaben, große Clubs dementsprechend mehr, also mehr Einnahmen und Ausgaben. Kann man das so rechnen?
Ja, wenn Sie jetzt das spieltagsbezogen anschauen, sind natürlich die Verluste, die in Bayern München und in Borussia Dortmund mit jeweils voll ausgelasteten Stadien haben und einer Marketingmaschine dahinter, die natürlich in ganz anderen Dimensionen operiert als bei anderen Clubs in Deutschland, dann sieht man, dass dort relativ gesehen die Verluste auch größer sind. Wenn man allerdings jetzt schaut, wer ist wirklich in Existenznot, dann sieht man natürlich auch, dass ein Borussia Dortmund 300 Millionen an Eigenkapital hat und Bayern noch mehr. Also das heißt, die werden zumindest nicht in existenzielle Schieflage geraten, obwohl natürlich die Delle in den Umsätzen auch sehr, sehr massiv sein wird, also auch bei den großen Clubs.
Wir haben es auch im Alltag zu beobachten bei Hamsterkäufen, ob das nun Toilettenpapier oder etwas anderes ist. In solchen Krisenzeiten ist sich oft jeder meistens selbst der Nächste. Wie ist das in der Bundesliga in einem System, das sowieso eher einem Haifischbecken gleicht?
Ja gut, in der Bundesliga, das ist ja die Sondersituation dort, anders als in der, sagen wir, der normalen Wirtschaft, ist, dass die Mitkonkurrenten auf der einen Seite natürlich sich aufs Schärfste bekämpfen auf dem Spielfeld, auf der anderen Seite aber irgendwo auch eine Solidargemeinschaft sind Die Bundesliga funktioniert ja nur gut, wenn auch die Ungewissheit möglichst hoch ist. Das heißt also, dass der Kleine den Großen schlagen kann, dass unvorhersehbar ist, wer beim nächsten Spieltag gewinnt. Und das kommt natürlich eben auf diese Solidargemeinschaft zurück, dass alle Vereine auch ein Interesse daran haben, dass die Konkurrenten überleben und auch wettbewerbsfähig bleiben. Ja, das ist eben diese spezielle Situation der Bundesliga im Vergleich zur normalen Wirtschaft.
Professor Sascha Schmidt, Experte für Sport, Management, Wirtschaft und auch Innovationen, ist heute bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Ist der Sport insgesamt überhaupt gemacht für solche Krisenzeiten? Es gibt ja keine irgendwelchen Szenarien für so etwas. Der Spielbetrieb ist als eine Art Perpetuum mobile angelegt, Verträge, die sich verlängern zu einem bestimmten Zeitpunkt, Fernsehrechte. Ein Ausstiegsszenario ist ja gar nicht richtig vorgesehen.
Ja, das ist richtig, dass wir eine historische Ausnahmesituation im Moment durch diese Pandemie haben, worauf der Sport in keiner Weise vorbereitet ist. Und auch diejenigen, die den Sport managen und die Leitlinien im Sport setzen, jemals wahrscheinlich damit gerechnet hätten.
Welche Lehren kann man daraus ziehen? Dieses Perpetuum mobile bewegt sich ja trotzdem noch weiter. Wir reden ja jetzt auch nur darum, wie man irgendetwas zu Ende bekommt, wie man irgendwie wieder einsteigen kann. Aber einen wirklichen Ausstieg daraus ist ja auch jetzt noch nicht vorgesehen.
Ja, das sind natürlich Fragen, die im Moment auch noch niemand beantworten kann, die sicherlich aber gleichzeitig auch Aufgaben für die Zukunft bedeuten. Ja, sich genau zu überlegen, okay, wie kann eine Absicherung gegen Systemrisiken wie Pandemien überhaupt aussehen? Ja, auf der einen Seite können das finanzielle Absicherungsmechanismen sein, wie Hilfsfonds, Rettungsfonds, Solidaritätsfonds, die allerdings ja auch nur den Schaden begrenzen, die ja nicht wirklich mit dem Problem umgehen, was ausgelöst wurde. Die Frage ist, ob wir in der Zukunft auch ganz anders mit Sportberichterstattung umgehen. Ja, dass es normal sein kann, dass wir den Sport nicht live aus dem Stadion übertragen bekommen. Und ich denke, dass hier auch neue Technologien helfen können, vielleicht auch ganz neue Wege zu gehen.
Sortieren wir das vielleicht mal der Reihe nach, das finanzielle Systemrisiko abpuffern. Würde das bedeuten Versicherungen beispielsweise?
Ja, grundsätzlich wäre es schon denkbar, Versicherungen abzuschließen. Hier muss man allerdings bedenken, dass die auch eine Versicherungsgesellschaft sich ja auch immer irgendwie über den Kapitalmarkt absichert. Das heißt, ich muss genügend Player haben, die sich versichern und die dann im Schadensfall nicht betroffen sind, weil sonst macht es auch für kein Versicherungsunternehmen der Welt Sinn, gegen solche Risiken zu versichern. Vielleicht ein einfaches Beispiel: Man kann sich als Fußballclub grundsätzlich auch gegen sportlichen Misserfolg absichern. Ja, das heißt, Sie können eine Versicherung abschließen gegen den drohenden Abstieg. Das Problem hierbei ist, dass die Versicherungspolicen sehr, sehr, sehr teuer sind, weil nur sehr wenige Clubs überhaupt bereit sind, so eine Versicherung abzuschließen, weil sie überhaupt auch nur diese Notlage haben. Und das würde eigentlich nur vernünftig funktionieren, wenn, sagen wir mal, alle Bundesligisten oder der Großteil der Bundesligisten eine solche Versicherung abschließt, weil dann im Schadensfall auch nur ein paar Bundesligisten entschädigt würden. Ja, das heißt, dementsprechend wären dann die Policen auf einem niedrigeren Niveau. Wie das jetzt für Pandemien aussieht, da denke ich mal, braucht es wahrscheinlich auch neue Art von Versicherungskonstrukten, weil was nicht möglich ist, dass sich alle absichern und das zu einem vertretbaren Preis, weil wer soll sozusagen die Rückversicherung dafür darstellen?
Eine andere Möglichkeit, zumindest die finanzielle Seite abzusichern in solchen Zeiten, ist natürlich das Risiko zu minimieren. Ein Beispiel wäre ja der FC St. Pauli, der mit einer geschickten Marketingkampagne versucht, sich selbst zu einer Marke zu machen und da unabhängig vom sportlichen Erfolg, ob sie nun erste, zweite oder dritte Liga sind, für die Fans und eine gewisse Zielgruppe interessant zu sein.
Mhm. Ja, also das sind auf jeden Fall Wege, um clubspezifische Risiken abzusichern. Ja, man muss unterscheiden zwischen Systemrisiken, wo jetzt der einzelne Club bei einer Pandemie eigentlich ja selber kaum was ausrichten kann, weil die Pandemie kommt oder nicht, unabhängig vom eigenen Club. Davon zu trennen sind allerdings die clubspezifischen Risiken. Ja, und das wäre zum Beispiel sportlicher Misserfolg. Und da ist das Beispiel St. Pauli sehr schön, weil St. Pauli schafft es, das Geschäftsportfolio weiter aufzustellen und so nicht total abhängig mit allen Umsatzquellen vom sportlichen Erfolg der Mannschaft zu sein. Und das Ganze, das nennt man Diversifikation oder Risikostreuung und findet auch in der Wirtschaftspraxis Anwendung. Ein Beispiel dafür wären die E-Sport-Aktivitäten von Schalke 04, die sich ja, und da spreche ich jetzt nicht von der FIFA-Mannschaft, sondern von dem Investment in das Spiel League of Legends, wo es Schalke gelungen ist, einen Geschäftsbereich aufzubauen, der eigentlich losgelöst ist von dem sportlichen Erfolg der Mannschaft, gleichzeitig dem Verein aber ermöglicht, Dinge, die der Verein kann, dort auch einzubringen. Weil auch im E-Sport haben sie Athleten, die trainiert, die gemanagt werden müssen, für die sie Sponsorenverträge holen, die kommunikativ inszeniert werden und. Und dies sind alles Dinge, was ein Fußballclub ja eigentlich sehr gut beherrscht, jetzt aber nur in einem anderen Feld.
Damit kann ein Fußballverein sich finanziell ein bisschen auf breitere Füße stellen und sich selbst dagegen retten. Vielleicht können wir nochmal auf das Systemsport und auf das Systemfußball zurück. Wäre es auch denkbar, Ihrer Einschätzung nach, dass man versucht, diese sich ständig zu erneuernden Jahres- und Mehrjahreszyklen irgendwie zu durchbrechen, dass man nicht bereits jetzt schon in irgendwelchen Qualifikationswettbewerben für Turniere in 2 Jahren ist, dass Fernsehverträge über kürzere Zeiten in Zukunft geschlossen werden und dass man eben, um so vor solchen Ereignissen gefeit zu sein, kürzere Zyklen wählt, um schneller reagieren zu können?
Ja, ich meine, die bisherigen Zyklen, die haben ja ihren Sinn. In der Vergangenheit haben sie zu einer großen Planbarkeit beigetragen. Und diese Planbarkeit hat ja vieles für sich. Die Athleten können sich entsprechend darauf vorbereiten, auf das Ereignis. Die beteiligten Institutionen können die Planung machen, was sozusagen die Finanzierung der Veranstaltung angeht, die Monetarisierung und. Also das heißt, dass es diese Zyklen gibt, das macht ja total Sinn. Wenn jetzt solche Pandemien, wie wir sie jetzt erleben, nicht mehr nur der absolute Ausnahmezustand sind, sondern öfter kommen, ich glaube, dann werden wir sowieso nicht umhinkommen, eine komplette Neuordnung auch des Sportsystems anzustreben. Und ich denke mal, da wäre es jetzt sehr spekulativ zu sagen, dass es darauf hinausläuft, dass die Zyklen verkürzt werden. Aber ich denke, es sollte mal vorab da keine Barrieren geben und sollte wirklich mal schauen, okay, wie können wir in diesen neuen Realitäten Sport auch neu denken.
Sie haben schon angesprochen, das könnte auch über eine veränderte Berichterstattung und Mediennutzung gehen. Sie haben gesagt, vielleicht wird man nicht mehr die Fußballspiele live aus dem Stadion zum Beispiel konsumieren. Warum sollte sich das ändern?
Ja, das liegt an neuen Technologien, die es einfach ermöglichen, den Fan näher an den Athleten rücken zu lassen. Ja, also wenn Sie Ihre individuellen Kameraperspektiven beispielsweise wählen können und sei es jetzt aus Sicht des Schiedsrichters, aus Sicht des Spielers, aus Sicht des besten Platzes auf der Tribüne und ganz neue Einsichten bekommen, sei es über Augmented Reality, wo sie Spieldaten, Leistungsdaten unmittelbar in Realtime eingeblendet bekommen, sei es über virtuelle Realität, wo sie im dreidimensionalen Raum sich mit dem Spieler zusammen befinden. Das sind alles Dinge, die den Fußballkonsum auch verändern könnten und dazu beitragen, dass man sagt, okay, das ist auch sehr spannend, wenn ich das zu Hause von der Couch miterlebe. Es ist vielleicht nicht mehr das Erlebnis im Stadion mit dem Vater und der Bratwurst in der Pause, aber es ist vielleicht etwas, wo die Generation Z drauf abfährt und sagt, hey, so kann ich ein Spiel ganz anders erleben, als wenn ich auf der Tribüne dann doch relativ weit entfernt vom Spielgeschehen sitze.
Bleibt aber Sport und Fußball insbesondere nicht auch ein Live-Ereignis?
Ja, das ist ja das Besondere des Sports, dass es dieses Live-Erlebnis ist. Und dass es natürlich, wenn das Spielergebnis bekannt ist, natürlich an Reiz verliert, dann die Berichterstattung anzuschauen. Aber auch hier sehen wir, dass die Nutzungsgewohnheiten sich ändern, also die Mediennutzungsgewohnheiten. Und die jungen Menschen in der Tat sich ein Spiel über 90 Minuten in der Regel gar nicht mehr anschauen am Stück, sondern vielmehr auf spezifische Highlight-Formate abfahren und diese Highlight-Formate dann konsumieren. Und das entspricht nicht mehr dem, wie das in den Generationen davor der Fall war.
Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das aber eine Herausforderung, die für den Sport, die erstmal unabhängig von der aktuellen Pandemie ist.
Ja, absolut. Also die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten, das ist ganz klar, dass das eine der großen Herausforderungen ist für die Zukunft des Sportkonsums. Was interessant sein wird, ist, je nachdem, wie lange jetzt der Shutdown anhält und wie lange wir unser Verhalten auch aufgrund der Pandemie ändern und alle zu Hause sitzen, ob das dazu beiträgt, dass auch Mediennutzungsverhalten quer durch die Generationen sich verändert und Sportkonsum einfach digitaler wird.
Solche Beschränkungen der sozialen und öffentlichen Kontakte können auch als eine Art Beschleuniger wirken, dass dann diese Dinge einfach sich schneller entwickeln, als sie sich vielleicht eh schon entwickeln würden?
Ja, weil da geht es gar nicht um die Technologien an sich, die sind ja häufig bereits da, sondern es geht um das menschliche Verhalten und die Gewohnheiten und die ändern sich nur sehr langsam. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir alle wahrscheinlich viel mehr digital kommunizieren über Videomessaging und so weiter, als wir das vorher getan haben. Und der eine oder andere auch realisiert, okay, also das geht ja auch so. Und das glaube ich schon, dass das einen Einfluss darauf haben wird, wie auch Sport in der Zukunft konsumiert wird. Wie gesagt, die große Frage ist, wie lange hält das jetzt an und wann können wir zur Normalität übergehen und wie sieht diese neue Normalität dann für uns aus?
Das sind jetzt die ganz langfristigen Perspektiven. Herr Schmidt, ich würde gerne zum Ende unseres Sportgesprächs noch mal ein bisschen auf die kurz- und mittelfristigen Perspektiven kommen und auch auf wirtschaftliche Auswirkungen. Solidaritätsfonds werden diskutiert. Wir haben schon ein bisschen was angesprochen. Würden Sie sagen, dass diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die auch vielleicht davor schützen sollen, dass Vereine in Existenznöte wirklich kommen, ist das so etwas wie ein Krisenmodus oder merkt man da schon daran, dass man da etwas lernt für die Zukunft?
Also ich denke, im Moment geht es vor allen Dingen um lebensrettende Sofortmaßnahmen, die man ergreift, um sicherzustellen, dass wir auch die nächste Saison noch mit 18 Bundesliga-Clubs erleben. Was ich aber denke, ist, was derzeit passiert, ist etwas, das durchaus zu einem grundsätzlichen Umdenken anregen könnte. Und auch die Frage, schafft man eine Sicherung über Fonds oder Fondsprodukte, sicher etwas ist, was jetzt so seine Geburtsstunde erlebt, mit brachialer Gewalt, sage ich mal, und wo wir sicher in Zukunft auch Lösungen finden. Nur das sind ja keine lokalen, regionalen oder nationalen Angelegenheiten, die wir anschauen, sondern wir leben in so einer weltweit vernetzten Welt, dass dort auch Lösungen auf internationaler Ebene gesucht werden müssen. Und das ist etwas, das macht man auch nicht mal eben in ein paar Tagen. Aber ich glaube schon, dass die Covid-19-Krise den Anschluss dazu gibt, dass solche Dinge passieren.
Sascha Schmidt von der WHU Otto Beisheim School of Management im Deutschlandfunk Sportgespräch. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Über die wirtschaftlichen und sportlichen Auswirkungen der Corona-Krise zu sprechen. Online kann man dieses Gespräch natürlich wie immer nachhören und auch als Podcast abonnieren und herunterladen. Ich bin Matthias Friebe, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.